Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Und offenbar haben Sie ähnliche Interessen wie ich, nämlich Interesse an der Bibel, Interesse an der Prophetie. Ich kenne kein Thema, das so spannend ist wie die Prophetie. Wenn man sich das mal vorstellt, Gott, der allwissend ist, der außerhalb unserer Welt von Zeit und Raum existiert, der heute schon weiß, was morgen sein wird, weil er eben außerhalb von Zeit und Raum existiert, gibt uns die Chance, etwas von dem zu wissen, was er weiß. Meine Prophetie ist ja ein schillerndes Thema. Es gibt Menschen, ich habe sie in Amerika getroffen, die verstehen Prophetie eher als eine göttliche Aufforderung zum Handeln. Aber wenn ich mir Prophetie in der Bibel näher ansehe, dann sehe ich eher zweierlei. Entweder, dass Gott uns im Voraus wissen lässt, was er tun will, oder aber, dass Gott uns im Voraus wissen lässt, was geschehen wird. Also ganz gleich, was die Faktoren sind, ganz gleich, was dazu geführt hat oder dazu führen wird, dass es geschieht. Vielleicht darf ich einen kurzen Überblick geben über das, was ich heute, morgen und übermorgen sagen werde. Ich möchte heute Abend über Amerika in der Prophetie sprechen. Das heißt, über die Amerika-Prophezeiung. Viele Menschen wissen nicht, dass in der Bibel das Thema Amerika vorkommt. Und könnte es aktueller sein? Ja, viele glauben ja, die Bibel ist ein altes Buch, verstaubt und befasst sich nur mit den religiösen Wünschen, Erfahrungen, Erlebnissen von Menschen, die vor sehr langer Zeit gelebt haben. Ja, ich merke das manchmal, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme auf einer Reise. Also ich fliege nicht nur, ich fahre auch viel mit dem Auto und da nehme ich gerne Anhalter mit. Und wenn ich das Thema Bibel anschneide, dann merke ich, wie manche Leute ja das Gähnen unterdrücken. Manche gähnen innerlich. Können Sie innerlich gähnen? Sie wissen, wie das ist, nicht? Und dann mache ich mir eigentlich so einen richtigen Spaß daraus, dass ich dann sage, übrigens, haben Sie schon mal in der Bibel über die Amerika-Prophezeiung gelesen? Und auf einmal sage ich, was, Amerika in der Bibel? Die Bibel ist doch vor 2000 Jahren geschrieben worden, da gab es doch noch gar kein Amerika. Und da wird es dann spannend. Das zweite Thema morgen, da geht es um, ja, eigentlich die Ansätze für die Erfüllung. Heute sprechen wir über Zukunft, was die Bibel sagt, was sein wird. Morgen sprechen wir über eine Ist-Aufnahme, über den Ist-Zustand. Wie sieht Amerika heute aus? Sehen wir Ansätze dafür, dass das, was vorhergesagt wurde, schon heute geschieht oder in den Ansätzen dabei ist zu geschehen? Und dann übermorgen in meinem dritten Vortrag möchte ich auch wieder von Amerika ausgehend über eine dramatische Veränderung des Christentums sprechen. Wie gesagt, sie geht von Amerika aus, aber sie breitet sich schnell über die ganze Welt aus. Für mich ist es die umwälzendste, dramatischste Veränderung des Christentums in den letzten 500 Jahren. Und wir sind gut beraten, wenn wir genau hinsehen und prüfen, anhand der Bibel prüfen, ist das echt, ist das von Gott oder ist das eine hervorragend gemachte Imitation? Okay, steigen wir ein in das heutige Thema, das ich überschrieben habe, das Lamm mit der Drachenstimme. Die Bibel, das wissen wir ja inzwischen, gibt uns einen prophetischen Überblick über die Weltgeschichte. Sie befasst sich nicht mit Details. Dann müsste die Bibel viel, viel umfangreicher sein. Dann müssten das 100 Bände sein oder so. Aber sie gibt uns in einem, ja, geradezu einem genialen Überblick ein Bild von dem, was wichtig ist und was letztlich heilsgeschichtlich interessant ist. In Daniel 2 heißt es, es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Das ist ein Zitat, das sagte Daniel zu dem König Nebukadnezar. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Also wenn wir uns mit Prophetie befassen, wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, dann sind wir auf sicherem Grund, dann sind wir in einer prophetisch-biblischen Tradition. In diesem Überblick, den Gott dem Nebukadnezar gezeigt hat und in dem dann auch in der Interpretation der Daniel involviert war, geht es um einen Überblick über die politische Situation Europas. Da heißt es unter anderem in Daniel 2, wenn es von Europa spricht, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten. Könnte man die Geschichte Europas besser beschreiben als so? Die vielen Versuche, ein vereintes Europa zu schaffen, sind gescheitert. Und gerade vor kurzem habe ich wieder gelesen, wie Angela Merkel sagte, wir haben kein Problem des Euro, sondern wir haben nur ein Problem der unterschiedlichen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Volkswirtschaften. Sie hätte ebenso gut Daniel 2 zitieren können. Ja, als ich mit meinem Studium fertig war, ich bin für die letzten Jahre, also für mein Promotionsvorhaben, von einer Stiftung unterstützt worden, die einer politischen Partei nahesteht. Und als ich fertig war, bot man mir eine Position als Assistent am Europäischen Parlament an. Und ich habe kurz darüber nachgedacht, ich liebe Europa, ich liebe den Gedanken der Internationalität, aber aufgrund der Bibel weiß ich, Europa ist ein Auslaufmodell. Es tut mir leid, ich bin Europaskeptiker. Und ich glaube, die Zahl der Europaskeptiker wird in diesen Tagen auch ja eher größer als kleiner. Ich wollte, Europa würde funktionieren. Ich würde es mir wünschen. Ich liebe es, ohne den Pass vorzuzeigen, an den Grenzen durchzufahren, mit derselben Währung in mehreren Ländern bezahlen zu können. Das ist eine feine Sache. Auch, dass wir so lange keinen Krieg in Europa gehabt haben. Ich gehöre zu den Generationen, die noch nie Krieg erlebt haben. Zumindest nicht hier. Ich habe in Afrika gelebt, da habe ich Krieg erlebt. Also, aber die Bibel sagt, Europa wird nicht zu einem Land, zu einem Reich mit Namen Vereinigte Staaten von Europa werden. Es wird nicht funktionieren. Was ist mit den Vereinigten Staaten von Amerika? Europa wird erwähnt, USA, USA nicht. Kommt Amerika nicht vor? Das fragen manche. Also wenn man sich so in den Chatrooms in Amerika aufhält, da wird man zum Beispiel diesen Satz lesen. Wird Amerika bis zum Ende der Zeit im Dunst der Bedeutungslosigkeit verschwunden sein? Ich finde das immer wieder spannend, wenn man in den USA ist und man googelt bestimmte Begriffe, dann bekommt man andere Seiten angeboten als in Europa. In Deutschland, selbst in der Schweiz, wo ich heute lebe, bekomme ich andere Seiten als in Deutschland. Und wenn man in Amerika so die Begriffe Christentum, Religion, Kirche, Regierung, Politik und so weiter googelt, dann kommt man manchmal so in Chatrooms oder liest Blogs, wo sich die Leute die Frage stellen, wie kommt es, ja, und es gibt viele, die dort auch über Prophetie nachdenken, wie kommt es, dass Amerika nirgends erwähnt wird? Viele sehen Amerika nicht in der Prophetie. Kann es sein, dass Amerika am Ende aufgelöst wurde? Durch die Vereinten Nationen und eine Weltregierung ersetzt wurde? Das ist ja eine Horrorvorstellung für viele konservative Christen in Amerika. Sie wollen ihr Land um jeden Preis als ein Land erhalten. Also es gibt viele Menschen, die sehen Amerika nicht in der Bibel. Und deshalb sollten wir genauer hinsehen, ob wir wirklich gute Gründe haben. Ich sage ganz im Gegenteil, die Bibel sagt uns so einiges über die USA. Leider ist das, was die Bibel sagt, nicht sehr erfreulich. Die Bibel spricht von einer tragischen Veränderung Amerikas. Haben Sie das schon mal gesehen? Ich vermute nein. Das ist die Rückseite des 2-Dollar-Scheins. Wenige wissen, dass es einen 2-Dollar-Schein gibt. Ich bin vor 2 Jahren war ich in irgendwo im Mittleren Westen, irgendwo westlich von Chicago und sprach mit dem Präsidenten einer Bank und der schenkte mir einen 2-Dollar-Schein. Der ist so selten. Auf der Rückseite sieht man die Gründerväter der Vereinigten Staaten, wie sie die Verfassung und die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnen. Man muss sich das mal bewusst machen. Diese Männer, sie waren nicht alle kirchlich organisiert, aber sofern sie kirchlich organisiert waren, gehörten sie alle religiösen Minderheiten an. Und Amerika ist dadurch entstanden, dass Menschen die Freiheit wollten, Menschen die Freiheit liebten, vorwiegend aus Europa geflohen waren, aus politischen und aus religiösen Gründen. Die Gründerväter Amerikas wollten sicherstellen, dass in ihrem Land niemals ein König oder ein Papst über sie herrschen würde. Deshalb haben sie in die Verfassung hineingeschrieben eine absolute Trennung von Staat und Kirche. Sie haben gesagt, wir wollen niemals, dass es möglich ist, dass der Staat sich bei den Kirchen einmischt oder dass die Kirche oder eine Kirche sich beim Staat einmischt. Wir wollen eine komplette Trennung, denn nur so ist Religionsfreiheit möglich. Ich meine, der Gedanke eines Gottesstaates ist ja an und für sich gar nicht so verwerflich. Ja, wenn Gott an der Spitze steht, wunderbar. Das Problem fängt da an, wo ein Mensch beansprucht, für Gott zu sprechen. Ein unvollkommener Mensch. Das ist das Problem. Und deshalb haben sie gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen das auseinanderhalten. Ich meine, die Herrschaft des Volkes, und das ist ja die Übersetzung des Begriffes Demokratie, ist ja eine feine Sache. Aber die Herrschaft des Volkes kann zu einer Diktatur der Mehrheit werden, wenn es keinen Schutz für Minderheiten gibt. Freiheit definiert sich nicht daran, wie wir mit denen umgehen, die genauso denken wie wir, sondern wie wir mit denen umgehen, die ganz anders denken als wir. Die vielleicht sogar das Gegenteil von dem denken, was wir denken. Das heißt, dadurch, dass Staat und Kirche getrennt waren, war es möglich, dass jeder wirklich, wie der alte Fritz es formuliert hätte, nach seiner Fasson selig werden konnte. Deshalb sind auch nach der Staatsgründung viele Menschen nach Amerika eingewandert. Die Freiheitsstatue ist das Symbol für diese Freiheit. Vielleicht haben einige schon mal von Ellis Island gehört. Das ist die Insel in der Nähe der Freiheitsstatue, in der Nähe von Manhattan, wo die ganzen Einwanderer registriert wurden, wo sie ihre Papiere bekamen, wo sie nach hygienischen und medizinischen Gesichtspunkten untersucht wurden. Wir wissen, dass in der Prophetie in der Regel eine kodierte Sprache verwendet wird. Es werden Symbole verwendet. Das heißt, wir müssen diese Symbole entschlüsseln, dechiffrieren, dekodieren. Wer das nicht tut, wird eine ganze Menge Unsinn in der Bibel finden oder meinen, dass da Unsinn steht. Gerade in der Prophetie müssen wir immer aufpassen, da werden Symbole verwendet. Ein Beispiel, da heißt es zum Beispiel in Daniel 8, und hier redet die Bibel Klartext, der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Das heißt, wenn die Prophetie der Bibel von Tieren spricht, dann ist das nicht unbedingt ein Interesse an Zoologie, sondern hier wird symbolisch von etwas anderem gesprochen. Ich meine, es ist ja auch schwierig. Ich meine, stellen Sie sich mal vor, was hätte der arme Prophet Johannes gedacht, aufschreiben sollen, als er auf der Insel Patmos, dieser Felseninsel im Mittelmeer saß, da war er verbannt worden. Wenn Gott ihm gesagt hätte, und jetzt sprechen wir mal über Amerika, sagt, wie bitte, wie schreibt man das? Was ist denn Amerika? Kann man das essen? Also insofern war es schon eine gute Idee, so ein Symbol zu nehmen, das man dann allerdings auslegen muss. In Offenbarung 13 gibt es einen interessanten Textabschnitt. Und ich frage, könnte es sein, dass Gott dem Propheten hier die Zukunft Amerikas gezeigt hat? Hier heißt es, und ich sah, in Offenbarung 13, ab Vers 11, und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Könnte dies eine Beschreibung der Vereinigten Staaten von Amerika sein? Ich behaupte ja. Aber behaupten kann man viel. Beweise müssen her. Sehen wir uns die Beweise an, die dafür sprechen, dass hier von Amerika die Rede ist. Ja, ich kenne Leute, die sagen, ja, das ist der Islam. Oder andere sagen, das ist China. Aber weder das eine oder das andere passt, wie wir gleich sehen werden. Beweisstück Nummer 1. Da heißt es, und ich sah ein zweites Tier. Wenn es ein zweites Tier gibt, muss es ein erstes Tier geben. Und da hier eine Parallele gezogen wird zum ersten Tier, müssen wir uns zunächst einmal ansehen, wer oder was ist das erste Tier? Worauf beziehen sich diese Wörter und ein zweites Tier? Also die vorhergehenden Verse. Da heißt es ab Vers 1, Offenbarung 13, Vers 1, und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, also nicht aus der Erde, sondern aus dem Meer diesmal. Das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und der Drache gab ihm seine Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Nach biblischer Rechnung sind 42 Monate 1260 Tage, weil der Monat mit 30 Tagen gerechnet wird. Und da in der Prophetie das Jahr-Tag-Prinzip gilt, muss man hier 1260 Jahre einsetzen. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Also da gibt es eine Ausnahme. Wer ist diese antichristliche Macht, die Gott lästert und die praktisch die ganze, der praktisch die ganze Welt hörig ist? Übrigens, schon dem Propheten Daniel hatte Gott rund 600 Jahre zuvor dieselbe Macht beschrieben. Ich glaube, Sie haben in einem der Vorträge schon darüber gehört. Da heißt es in Daniel 7, Vers 25, da wird diese Macht als das kleine Horn gezeichnet, wie gesagt. Dieses kleine Horn wird den Höchsten lästern, der Höchste, das ist Gott, und die Heiligen des Höchsten vernichten, das sind die Menschen, die zu Gott gehören. Und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Unerhört. Auch in Offenbarung 17 wird diese politisch-religiöse Macht beschrieben. Wir sehen viele Parallelen hier. Ihre Merkmale, ich fasse das zusammen, weil das sonst zu weit gehen würde, aber wir können es alle nachlesen. Erstens, es entsteht auf dem Boden des alten römischen Reiches. Es lästert Gott. Es kleidet sich in Purpur und Scharlach. Es hat Tochterorganisationen. Es verfolgt, foltert und tötet Menschen, die zu Gott gehören. Alles aus der Offenbarung genommen. Es residiert auf 7 Bergen oder 7 Hügeln. Interessant, nicht? Wie so ein kleiner Quiz. Weiter, es verändert die 10 Gebote und speziell den biblischen Feiertag. Es übt Herrschaft aus über die Könige der Erde. Es büßt seine Macht eine Zeit lang ein, erholt sich danach aber wieder und wird schließlich von allen Menschen hoch angesehen und verehrt. Interessant. Wer ist das kleine Horn? Wer ist das erste Tier, das aus dem Meer kommt? In der Kirchengeschichte wurde diese Macht auch als Antichrist bezeichnet. Hier habe ich ein interessantes Zitat von einem Evangelikalen, einem Amerikaner, Dave Hunt. Er schreibt, und er ist meiner Ansicht nach sehr logisch in seiner Schlussfolgerung hier, wenn der Antichrist tatsächlich vorgeben wird, Christus zu sein, dann müssen seine Nachfolger Christen sein. Die Kirche und das Christentum des alten Roms werden vor unseren Augen zu neuem Leben auferweckt, und zwar mit dem Segen der Führer der Weltreligionen und auch der führenden Protestanten. Relativ junge Aussage, hier ist eine alte Aussage von Wikipedia. Viele protestantische Reformatoren, einschließlich Martin Luther, Johannes Calvin und John Knox, bezeichneten das römische Papsttum als den Antichrist. Ja, das hat Martin Luther schon im Jahr 1535 zu Papier gebracht. Interessant. Johannes Paul II. Sagte, wenn man sich mit der Frage des Papsttums beschäftigt, muss man eine Entscheidung treffen. Der Papst wird als der Mann auf Erden betrachtet, der den Sohn Gottes repräsentiert, der die Stellung der zweiten Person des allmächtigen Gottes der Dreieinigkeit einnimmt. Der Führer der katholischen Kirche wird im katholischen Glauben als der Stellvertreter Jesu Christi definiert. Das ist eine starke Aussage. Im Gegensatz dazu bezeichnet Jesus den Heiligen Geist als seinen Stellvertreter auf Erden. Ist das nicht interessant? Ja, was denn nun? Ist der Papst nun der Stellvertreter Christi auf Erden? Oder ist der Heilige Geist der Stellvertreter Christi auf Erden? Wer hat recht? Das, was der Papst sagt oder das, was Jesus sagt? Eins von beiden kann nur richtig sein. Ich würde sagen, jeder Mensch, der sich als Stellvertreter Christi bezeichnet, lästert Gott. Das erste Tier in Offenbarung 13 kann also nur das Papsttum sein. Es herrschte zunächst von 538 nach Christus bis 1798. Ja? Das sind genau übrigens 1260 Jahre. Genau wie vorhergesagt. Im Buch Daniel, in der Offenbarung an zwei verschiedenen Stellen wird immer wieder auf diese Zahl Bezug genommen. Diese Zeit herrschte das Papsttum praktisch uneingeschränkt. Wir reden auch vom finsteren Mittelalter. Einer Zeit, in der die Kirche viele Menschen verfolgte, folterte und umbrachte. Millionen von Gläubigen wurden umgebracht. Es gibt eine Zahl, die geht bis auf 68 Millionen, die umgebracht wurden aus religiöser Motivation. Die Kirche hat das nicht selbst gemacht, sondern in aller Regel hat sie den Arm des Staats dafür in Anspruch genommen. Da es keine Trennung von Staat und Kirche gab, und hier merken wir, wie wichtig das ist, konnte sie sich des Staates bedienen. Ja, wenn der Papst dem Staat, dem König, dem Kaiser sagt, was er tun soll, dann braucht der Papst nicht selbst eine Armee und eine Polizei, die seinen Willen umsetzt. Deshalb ist es so wichtig, dass Staat und Kirche getrennt sind. Wir werden sehen morgen, welche Kräfte in Amerika gerade unter der Zeit von George W. Bush am Werke waren, um diese Trennung aufzuheben. Im Jahr 1798 erhielt das Papsttum eine tödliche Wunde, also genau nachdem diese 1260 Jahre um waren. Der Papst wurde verhaftet. Das war im Rahmen der Französischen Revolution. Der französische General Berthier kam nach Rom, verhaftet den Papst, führt ihn zurück nach Frankreich, steckt ihn ins Gefängnis und zunächst einmal hörte das Papsttum auf zu existieren. Eine bessere Beschreibung als die tödliche Wunde könnte man hier gar nicht finden. Aber die Wunde heilte wieder. In Stufen. Zum Beispiel eine Stufe war, im Jahr 1929 unterzeichnete Mussolini die Lateranverträge. Dadurch erlangte das Papsttum wieder Souveränität als Staat, der Vatikanstaat. Und noch etwas wissen wir aus Offenbarung 13, Vers 4. Und ich muss sagen, manchmal muss ich schlucken, die Bibel ist absolut nicht politisch korrekt. Heutzutage ist es ja richtig, in politisch korrekt zu sein. Da tut man gewisse Dinge nicht, da sagt man gewisse Dinge nicht. Die Bibel ist da völlig unverblümt. Die Macht hinter dem ersten Tier ist der Drache, wird uns klipp und klar gesagt. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Wer ist der Drache? Gut, lesen wir nach, ob die Bibel uns selbst einen Clou gibt. Der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Das ist starker Tobak, gebe ich zu. Bin froh, dass ich Zitate liefern kann. Doch blicken wir zunächst auf das Jahr 1798, das Jahr, in dem das Papsttum seine tödliche Wunde erhielt. Unser Text deutet an, dass das zweite Tier etwa zu jener Zeit aufkam, als das erste Tier seine tödliche Wunde erhielt. Wir sprechen also von der Entstehungszeit dieser zweiten Macht, um die es geht. Wann wurden die Vereinigten Staaten von Amerika offiziell gegründet? Weiß es jemand? Ich werde es nie vergessen, denn ich war zum 200. Geburtstag drüben. 1776. Aber es hat noch mal ein paar Jahre gedauert, bis das Land völkerrechtlich anerkannt wurde. Das war nämlich erst im Jahr 1798. Das war haargenau das Jahr, in dem das Papsttum seine scheinbar tödliche Wunde erhielt. Ist das nicht interessant? Da werden solche großen Zeiträume im Voraus beschrieben. Ja, ich meine Daniel, 600 Jahre vor Christus. Dann, Offenbarung wurde geschrieben, so etwa 100 nach Christus. Ist ja auch schon wieder 2000 Jahre her. Und da wird all das genau beschrieben und genau so kommt es. Warum? Weil Gott die Zukunft kennt. Beweisstück Nummer 2. Ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Aus der Erde. Woher waren all die anderen Tiere oder Mächte gekommen? Da heißt es zum Beispiel, und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Aha, also muss das irgendwas Besonderes sein, über das wir uns Gedanken machen sollten. Was heißt Meer? Was heißt Erde? Und ich bin ja so froh, also ich habe relativ spät gelernt, mit dem Computer umzugehen. Und heute hat mir Herr Schröer vorgeführt, wie wenig ich eigentlich vom Computer verstehe. Denn er kann ganz schnell alles Mögliche zaubern auf dem Bildschirm. Davon habe ich keine Ahnung. Aber ich kann zumindest so die wesentlichen Dinge. Ich kann googeln. Ja, ist hier noch jemand, der googeln kann? Ja, also das ist kein Google-Hupf. Nicht, dass wir das verwechseln, nicht? Ja, also manchmal, wenn man aber etwas gegoogelt hat, dann hat man auch das Gefühl, man müsste hüpfen, weil man etwas entdeckt hat, was man nicht für möglich gehalten hat. Also, das ist heutzutage so einfach. Ich gehe an meine Bibel online im Internet und dann gebe ich das Suchwort ein, Meer oder Wasser, und gucke, ob in der Bibel dieser Begriff ausgelegt wird, dieses Symbol der Prophetie, ob es irgendwo eine Stelle gibt, wo Klartext gesprochen wird. Was bedeutet es, wenn eine Macht aus dem Meer aufsteigt? Offenbarung 17, Vers 15, wurde ich fündig und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Aha, jetzt wissen wir mehr. Sehen wir uns an, was wir bereits jetzt wissen. Ja, unser kleines Glossar. Tier, allgemein, wissen wir, heißt Nation oder Reich. Erstes Tier aus Offenbarung 13 oder auch das kleine Horn aus Daniel 7, das ist das Papsttum. Die Macht hinter dieser Macht ist der Drache, sagt die Bibel. Und der Drache, sagt die Prophetie, ist Satan. Und das Meer ist Zivilisation oder Volk, Völker, Nationen, Sprachen. Alle die anderen Nationen waren aus bestehenden Völkern und Zivilisationen hervorgegangen. Das heißt, das wissen wir aus der Geschichte. Wenn irgendwo, ja, gucken wir uns doch die Großmächte an. Ja, Römisches Reich, das griechische Weltreich, die Meder, die Perser, die Babel, das ist immer aus bestehenden Völkern hervorgegangen. Die wurden besiegt, die wurden zusammengeschweißt, wie auch immer, geteilt, was auch immer. Aber es war nie in einem menschenleeren Raum. Das ist bei dieser Macht offenbar anders. Diese Macht muss auf einem weitgehend unbevölkerten Kontinent entstanden sein. Also dort, wo nicht Zivilisationen und Völker und Nationen und Sprachen sind. Nun, die USA sind durch Einwanderung in ein weitgehend unbewohntes Gebiet entstanden. Natürlich vergesse ich nicht die Indianer. Aber das war eine verhältnismäßig kleine Volksgruppe im Verhältnis zu dem riesigen Kontinent, auf dem sie lebten. Und Amerika ist groß geworden durch Einwanderung. Ich habe eine Volkszählung aus dem Jahr 1840 gelesen. 1840 gab es in Amerika 17 Millionen Menschen. Also das war immer noch relativ leer. Heute sind es 303 Millionen Menschen. Und die Zahlen steigen weiter ziemlich rasant an. E pluribus unum, aus vielen eins, steht auf den Münzen, den amerikanischen Münzen. Amerika ist durch Einwanderung in einen relativ leeren Kontinent entstanden. Amerika versteht sich als ein Schmelztiegel der Völker, der Nationen. Beweisstück 3. Hatte zwei Hörner, aber keine Kronen. Wir haben gesehen, dass die anderen Hörner Kronen hatten. Zum Beispiel ein Tier, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen. Ich glaube, das ist relativ leicht verständlich. Eine Tiermacht mit einem Horn und einer Krone ist eine Monarchie oder zumindest eine Autokratie. Die Macht, die mit dem zweiten Tier symbolisiert wird, ist offenbar keine Monarchie. Auch das trifft auf die Vereinigten Staaten von Amerika zu. Die USA waren von Anfang an eine Demokratie. Man muss sich das mal vorstellen. Als Amerika gegründet wurde, 1776, wie sah Europa aus? Das waren alles Monarchien, Königreiche, oder? Ja, das habe ich schon mal gemacht. Diesen Fehler habe ich schon mal gemacht. In der Schweiz, als ich mich denn korrigierte. Nein, die Schweiz war damals auch schon eine Demokratie. Okay, mit Ausnahme der Schweiz. Ja, also, aber das Normale war Königreiche. Und Amerika war eine Demokratie. Keine Krone. Und genau das wird hier beschrieben. China war damals auch eine Monarchie. Beweisstück Nummer 4. Das hatte zwei Hörner. Nicht eins wie die anderen. Ich vermute, dass das eine Gewaltenteilung andeuten soll. Zwei Hörner, nicht eins. Zwei Machtprinzipien. Genau darauf ist Amerika stolz. Die Legislative ist von der Exekutive getrennt und Staat und Kirche sind voneinander getrennt. Zwei Machtprinzipien. Beweisstück Nummer 5. Wie ein Lamm. Interessant. Was soll damit gesagt werden? Jung und jugendlich, friedlich und harmlos, christlich? All das würde auf Amerika zutreffen. 93% aller Amerikaner glauben an Gott. Das ist für ein entwickeltes, westliches, industrialisiertes, reiches Land sehr ungewöhnlich. 93% aller Amerikaner glauben an Gott und 40% aller Amerikaner gehen regelmäßig in die Kirche. Weiß jemand, wie viel Prozent der deutschen Protestanten regelmäßig in die Kirche gehen? Also der Lutheraner, wollen wir die mal nehmen, als die Volkskirche, 3,8%. Das ist ungefähr ein Zehntel von dem Prozentsatz, den Amerika hat. Also Amerika ist schon ein christliches Land. Oder ist mit dem lammähnlichen Tier der Büffel gemeint, der so typisch ist für Amerika? Auch das wäre ein passendes Symbol für die USA. Ich meine, wir sprechen vom russischen Bär, vom chinesischen Drachen. Und wenn wir an Amerika denken, denken wir doch eigentlich an den Büffel als das typische Tier. Kann das das Tier gewesen? Ich meine, man muss sich das vorstellen. Der Johannes sitzt auf dieser Felseninsel im Mittelmeer. Und der hat eine Vision. Gott zeigt ihm etwas über die Zukunft, für das er teilweise überhaupt keine Worte hat. Was für Tiere hat der Johannes wohl gekannt? Ein Pferd hat er bestimmt gekannt, eine Kuh, eine Ziege, Schaf, solche Tiere, Hühner. Aber Büffel, soweit ich weiß, gibt es keine Büffel im Mittelmeerraum. Und was würde passieren, wenn Gott ihm plötzlich einen Büffel zeigt und sagt, wie sieht das denn aus? Was ist das denn für ein Tier? Ja, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Lamm, so lammähnlich. So mit den zwei Hörnern, so ein bisschen kuschelig, gedrungener Kopf und so und kräuseliges Fell, so ein bisschen wie so ein Lamm. Er sagt ja nicht, ich habe ein Lamm gesehen, sondern er spricht von einem lammähnlichen Tier. Beweisstück Nummer 6. Und redete wie ein Drache. Da kommt jetzt die Überraschung. Das ist doch der Hammer. Ja, sieht aus wie so ein Symbol für das Christentum. Aber wenn es den Mund aufmacht, kommt das Gegenteil dabei raus. Wir wissen bereits, dass Drache für Satan oder den Teufel steht. Übrigens, wie spricht eine politische Macht? Ja, es ist ja hier nicht von einem buchstäblichen Sprechen die Rede. Wir wissen, Symbol, das Tier ist ein Symbol, ist eine Macht. Politische Größenordnung. Redet, wie redet diese Macht? Nun, durch politische Entscheidungen, durch Gesetze und durch Gerichtsurteile. Das ist die Sprache eines Landes. Vielleicht liegt ein Teil dieser Prophezeiung noch in der Zukunft. Aber sind nicht einige der politischen Entscheidungen Amerikas auch heute schon alles andere als christlich? Klafft nicht bei Amerika auch zu häufig Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander, zum Beispiel wenn es um Menschenrechte geht? Ich weiß, das ist ein sensibles Thema in Amerika. Die Amerikaner lieben ihr Land, tun wir ja auch. Wer tut das nicht? Aber der Patriotismus ist in Amerika besonders stark. Und es gibt nicht viele, die die Politik und das Staatswesen Amerikas innerhalb Amerikas kritisch sehen. Wir denken zum Beispiel an die Angriffskriege. Ja, es sind mehr und mehr Angriffskriege. Es gab eine Zeit, wo das eher Verteidigungskriege waren. Unterstützung von Militärdiktaturen. Schah von Persien, König von Saudi-Arabien, Diktaturen in Mittelamerika, solange nur der Kommunismus zurückgedrängt wurde. Und dann hat man auch die Augen zugedrückt, wenn die Demokratie und wenn Menschenrechte mit Füßen getreten wurden. Ja, das ist nicht die Sprache eines Lammes. Folter und die Missachtung von Menschenrechten. Wer in den letzten Wochen die Ereignisse in Libyen verfolgt hat, der hat erfahren, dass auch in Libyen für die USA, für den Geheimdienst im Auftrag gefoltert wurde. Nicht die feine Art. Offiziell, wir sind für Menschenrechte, bei uns wird nicht gefoltert. Es gab ein Gesetz in Amerika, dass nicht mehr gefoltert werden darf. Übrigens ausgehebelt von George Bush durch ein sogenanntes Signing Statement, aber das ist ein anderes Thema. Die Todesstrafe, unerbittlich. Ja, wir haben gerade vor einigen Wochen wieder so einen Fall gehabt, wo wir gesehen haben, wo alle ehemaligen Zeugen, fast alle, gesagt haben, ich habe mich geirrt, ich nehme meine Aussage zurück. Es bestanden Zweifel an der Schuld des Verurteilten, er wurde hingerichtet. Übrigens, und da gebe ich Ihnen so einen kleinen Vorgeschmack auf das, worüber ich morgen sprechen werde. Ich flog eines Tages mal auf einem Inlandsflug durch die USA und bekam eine Tageszeitung. Und da war eine Statistik drin. Und in dieser Statistik wurde dargestellt, so die Anzahl der vollstreckten Todesstrafen nach Bundesstaaten. Ich habe sofort die Hand drauf gehalten. Ich war schon dabei, über mein Amerika-Buch zu schreiben, das heißt zu recherchieren. Ich wusste schon etwas mehr. Ich habe also die Hand drauf gehalten und eine These formuliert. Dann wollte ich sehen, ob meine These stimmt. Meine These war, je christlicher der Bundesstaat in den USA, desto mehr Menschen werden hingerichtet. Interessant, nicht? Wir wissen ja, in welchen Bundesstaaten die meisten Christen leben, die meisten christlichen Wähler sind, die meisten Christen in die Politik gegangen sind. Das ist der sogenannte Bible Belt, der Bibelgürtel. So im Süden fängt so bei Georgia, im Osten an, geht dann rüber Texas, bis Texas so etwa. Nicht? So, das ist der Bible Belt. Ich habe die Hand hochgenommen und bingo, der Kandidat hatte 100 Punkte. Genauso ist es. Je christlicher ein Staat, desto mehr Menschen werden hingerichtet. Beweisstück, ich meine, man sollte doch eigentlich erwarten, dass in einem christlichen Land die Begriffe Vergebung, Barmherzigkeit und so einen hohen Stellenwert haben. Beweisstück Nummer 7. Macht, dass die Erde und die darauf wohnen, anbeten. Das ist eine erstaunliche Aussage. Nur eine absolute Supermacht kann Menschen außerhalb der eigenen Grenzen dazu bringen, gewisse Dinge zu tun. Übrigens, wie kann ein Land, das Trennung von Staat und Kirche hat, sich einmischen in die Religionsausübung von Einzelnen und ihnen sagen, wen sie und was sie anzubeten haben? Das ist doch etwas völlig unamerikanisch ist. Das steht doch 180 Grad im Widerspruch zu dem, was die Gründerväter Amerikas wollten. Ja, aber nur eine Supermacht, eine absolute Supermacht kann Menschen außerhalb der eigenen Grenzen dazu bringen, Dinge zu tun. Also, als es noch eine Sowjetunion gab, wäre das unmöglich gewesen. Denn da gab es ja immer dieses Gleichgewicht der Mächte. Der Untergang der Sowjetunion und der Krieg gegen den Terror haben die Macht und den Einfluss der USA deutlich gesteigert. Ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen? Ja, also vorher haben wir ja als es noch dieses Gleichgewicht im Kalten Krieg gab, auch Amerika, ich würde mal sagen, in größerer Zahl, so unter uns, als eine positive Macht gesehen. Aber in dem Moment, wo Amerika die alleinige Supermacht war, haben wir auf einmal Seiten von Amerika entdeckt, die uns gar nicht mehr so gut gefielen. Ist Ihnen das auch so gegangen? Da haben wir auf einmal gemerkt, absolute Macht ist eine Verführung. Beweisstück Nummer 8. Es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten. Das habe ich eben schon mal kurz angesprochen, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Da wissen wir, wovon die Rede ist. Ebenso wie das erste Tier, nämlich das Papsttum, mischt sich diese Macht in die Religionsausübung der Menschen ein. Der größere Teil dieser Prophezeiung scheint noch in der Zukunft zu liegen. Aber unter George W. Bush können wir beobachten, wie starke politisch einflussreiche Kreise innerhalb der Republikanischen Partei darauf hingewirkt haben, Amerika in einen christlichen Gottesstaat zu verwandeln. Die Trennung von Staat und Kirche zu entfernen und einen christlichen Staat daraus zu machen. Das Problem ist immer die Minderheit. Problem ist nie die Mehrheit. Die sind zufrieden damit. Aber die, die anders glauben, anders denken oder gar nicht glauben, die haben ein Problem dann. Die USA sind stolz darauf, ein christliches Land zu sein. Und als ich 1975 zuerst nach Amerika ging, ich hatte ein Stipendium, da dachte ich auch, wow, das ist toll. Hier wird eine Parlamentsdebatte mit einem Gebet eröffnet. Das ist ein gläubiges Land. Inzwischen bin ich vorsichtiger geworden und sage mir, Vorsicht, Vorsicht, mir ist es lieber, wenn die Regierung sich ganz neutral verhält, was Religion angeht. One nation under God, eine Nation unter Gott. God's own country, Gottes Land. Das sind doch die Slogans, die wir in Amerika immer wieder hören. Wir können also, wenn wir jetzt alles mal zusammenfassen, was wir jetzt besprochen haben, mit Bestimmtheit sagen, dass es sich bei dem zweiten Tier um die Vereinigten Staaten von Amerika handelt. Wir haben 8 Beweisstücke vorgelegt und ich meine, die Beweise sind klar und überzeugend. Amerika kommt in der Bibel vor. Und das, was da gesagt wird, hört sich nicht gut an. Was sagt uns die biblische Prophezeiung über die Zukunft dieses Landes? Und vielleicht sollte ich an dieser Stelle etwas einschieben. Ich liebe Amerika. Ich habe 12 Jahre dort gelebt. Ich habe 5 Jahre in Afrika gelebt und auch während der Jahre habe ich vorwiegend mit Amerikanern zusammengearbeitet. Das sind 17 Jahre insgesamt. Und man sagt mir nach, dass ich einige amerikanische Dinge angenommen habe. Ob das gut ist oder schlecht, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, ich habe viele Freunde in Amerika und es ist vieles, was ich an Amerika wirklich mag. Und ich bin kein Amerika-Hasser. Ja, ich bin keiner, der auf das Land einprügelt, was ja in manchen Kreisen Europas populär ist. Ich sehe das mit einem weinenden Auge und mit schmerzendem Herzen, was über Amerika gesagt wird. Hier, Gott hat dem Propheten Johannes nämlich einen Blick in die Zukunft gewährt und ihm gezeigt, wie Amerika sich verändern wird. Erstens, Amerika wird Entscheidungen treffen, die eher nach Entscheidungen Satans aussehen. Woher nehmen wir das? Und redete wie ein Drache. Zweitens, Amerika wird dem intoleranten mittelalterlichen Papsttum immer ähnlicher werden. Es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Ja, Die Bibel ist da unbestechlich. Und da wir jetzt es geschafft haben, diese Symbole aufzubröseln, auszulegen, zu interpretieren, können wir jetzt hier Klartext sprechen. Drittens, Amerika wird seinen Einfluss benutzen, um die Menschen in Amerika und dem Rest der Welt dazu zu bringen, dem Papsttum gehorsam zu sein. Wie? Woher nehmen wir das? Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das ist ziemlich allgemein alles eingeschlossen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Viertens, Amerika wird übernatürliche oder spiritistische Zeichen wirken. Woher nehmen wir das? Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun, vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Eine Verführung ist ja nur dann eine Verführung, wenn man meint, es ist etwas anderes. Und in Wirklichkeit, ja, ist es das nicht. Das ist eine Verführung. Und es gibt und es wird viele, viele Menschen geben in Amerika und außerhalb von Amerika, die meinen, etwas sei eine Sache, eine gute Sache, aber in Wirklichkeit ist sie es nicht. Darüber werden wir übermorgen ausführlicher sprechen. Fünftens, Amerika wird involviert sein in der Schaffung einer Art ökumenischen Organisation, die Ähnlichkeiten mit dem Papsttum haben wird. Interessante Aussage. Woher nehmen wir das? Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, ein Abbild, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Sechstens, Amerika wird die Ziele dieser Organisation durch Gesetze und Gerichtsurteile unterstützen. Woher nehmen wir das? Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden könne. Ja? Siebtens, Amerika wird die Todesstrafe über jene verhängen, die den Entscheidungen dieser Organisation nicht gehorchen. Und es wurde ihm Macht gegeben, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Achtens, Amerika wird alle Menschen durch wirtschaftliche Sanktionen dazu zwingen, ein Symbol päpstlicher Autorität zu beachten, und zwar ungeachtet ihrer inneren Überzeugung. Woher nehmen wir das? Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen, Symbolsprache, nicht ein Chip unter die Haut, nicht ein Stempel drauf. Nein, das wäre eine buchstäbliche Übertragung. Das ist nur symbolisch gemeint. Sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und das niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat des Tieres. Wofür steht die Stirn? Hier entstehen unsere Entscheidungen, Überzeugung. Wofür steht die Hand? Sie tun es. Vielleicht können wir sagen, sie tun es nur. Das heißt, wenn hier zuerst die Hand erwähnt wird, würde ich sagen, hier gibt es am Ende mehr Mitläufer, die mitmachen, als Überzeugungstäter. Am Ende wird es zwei Gruppen von Menschen geben. So sagt es uns die Bibel, so sagt es uns die Offenbarung. Eine größere religiöse Gruppe, das sind keine gottlosen Menschen, das sind gläubige Menschen, das sind strenggläubige Menschen, die der Tiermacht gegenüber loyal sind. Aber sie haben keinen Respekt vor den Geboten Gottes. Und dann gibt es eine kleinere Gruppe, eine christliche Gruppe, die gegen den Widerstand der großen Gruppe die Gebote Gottes beachtet. Übrigens, Gott bezeichnet alle jene Kirchen als Babylon, die nicht die biblische Wahrheit angenommen haben und die sich weigern, alle 10 der 10 Gebote zu halten. Babylon steht für Verwirrung und für Korruption. Babylon wird übrigens in der Offenbarung auch synonym für die Hure verwendet. Ja, dieselbe Macht, die hier gemeint ist. In Offenbarung 14, Vers 8 heißt es, am Ende der Zeit sagt einer der Engel Gottes, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Die Symbolsprache der Bibel bezeichnet mit Hurerei die Veränderung biblischer Wahrheit und die Vermischung von biblischer Wahrheit mit heidnischem Gedankengut und heidnischen Philosophien um der Macht willen. Das ist Hurerei, nicht sexuelle Hurerei. Es ist viel schlimmer noch. Es ist eine Verunreinigung der biblischen Wahrheit, die Gott uns Menschen gegeben hat. Deshalb bezeichnet Gott eine der Babylon-Kirchen auch als Mutter der Hurerei. Nach biblischer Lesart gibt es also auch Organisationen, die aus dieser Mutterorganisation hervorgegangen sind. Neben der Untreue gegenüber Gott und seinem Wort haben diese gefallenen Kirchen 2 Merkmale. Erstens, sie haben die Kinder Gottes verfolgt oder werden es wieder tun. Da heißt es, und ich sah die Frau, nämlich die Mutter der Hurerei, betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen. Ja, ich glaube, jeder weiß, dass in der Symbolsprache der Bibel die Braut und die Frau Symbole für die Kirche oder die christliche Gemeinde sind. Und wenn diese Frau, die Braut Christi, untreu wird, dann sagt die Bibel völlig politisch unkorrekt, das ist eine Hure. Ja, so hat sich hier die Urgemeinde verändert im Laufe der Zeit. Zweitens, sie sind am Ende vom Spiritismus durchdrungen und von Dämonen beherrscht. Ja, in Offenbarung 18, Vers 2 heißt es, sie ist gefallen, Babylon die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Das heißt, am Ende wird der Spiritismus, das Unwesen der Dämonen, der gefallenen Engel, nicht neben den Kirchen und außerhalb der Kirchen betrieben, sondern ist zu Hause innerhalb der Kirchen. Das ist die erstaunliche und erschreckende Nachricht, die uns die Offenbarung hier gibt. Doch die gute Nachricht ist, es gibt noch Kinder Gottes in diesen Kirchen. Gott ruft sie heraus. Er sagt, hier heißt es, und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, offenbar die Stimme Gottes, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Es ist noch Zeit. Ja, egal wie wirr eine Kirche sein mag, egal wie viel Unrecht und Unmoralisches geschieht, Gott sagt, da sind Kinder Gottes drin, da sind meine Kinder drin, die mir nachfolgen. Aber die sollen da nicht bleiben. Am Ende wird es nur 2 Gruppen geben. Wir können wählen, zu welcher Gruppe wir gehören wollen. Die eine Gruppe wird, symbolisch gesprochen, das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Darüber werden wir in den nächsten Tagen noch sprechen. Was ist das Mahlzeichen des Tieres? Was ist dieses symbolische Kennzeichen für die Gruppe, die der antigöttlichen Macht folgt? Sie werden dem Papsttum Ehre und Loyalität erweisen. Da heißt es, und es macht, dass sie allesamt sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Die andere Gruppe wird auch ein Zeichen haben, auch wieder symbolhaft, nicht buchstäblich, auch keine Tätowierung, kein Chip unter der Haut, nichts dergleichen. Es ist eine symbolhafte Handlung, die mit Anbetung zu tun hat. Die haben das Siegel Gottes. Da heißt es in Offenbarung 14, Vers 1, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen des Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Merken Sie was? Bei dieser Gruppe heißt es nicht, dass einige das Zeichen auf der Stirn hatten und andere an der Hand. Warum nicht? Es wird keine Mitläufer im Himmel geben. Nur welche, die aus innerster Überzeugung selbst entschieden haben, dass sie Gott vertrauen wollen. Egal, was die anderen Menschen machen. Egal, wie groß der Widerstand ist. Am Ende wird es nur zwei Gruppen geben. Jene, die verloren gehen. Das ist die Mehrheit, die in der populären Religion zu Hause sind. Und jene, die gerettet werden. Das sind die, die zu Jesus Christus gehören. Nur die werden gerettet. Die großen Themen werden sein, und das ist ganz, ganz wichtig, Anbetung und Loyalität. Treue Gott gegenüber. Loyalität gegenüber dem Papsttum oder Loyalität gegenüber Gott. Diejenigen, die Gott gegenüber loyal sind, gehören zu den sogenannten Übrigen. Sie sind dadurch zu erkennen, dass sie die Gebote Gottes halten, und zwar alle 10, und dass sie das Zeugnis Jesu haben. Woher nehmen wir das? In Offenbarung 12, Vers 17 heißt es, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Ich finde, dies ist einer der erstaunlichsten Verse in der Bibel. Hier wird in einem einzigen Vers praktisch die gesamte Kirchengeschichte dargestellt. Ja, der Drache, wissen wir, ist Satan. Die Frau, wissen wir, das ist die Frau, die anfing als Braut, als die Kirche, die Urgemeinde, die dann zur katholischen Kirche wurde, die mehr und mehr heidnisches, philosophisches Gedankengut in die Lehre eingebaut hat. Das ist die Frau. Das ist die Zeit von der Urgemeinde, also sagen wir mal erstes Jahrhundert bis zur Reformation. Dann ist da die Rede von ihrem Geschlecht, woanders in anderen Übersetzungen heißt es auch von ihrem Samen. Das ist die nächste Generation. Der Same der Frau, das sind die Kinder der Frau. Was sind welche Kinder sind aus der Organisation Kirche hervorgekommen? Die protestantischen Kirchen. Und dann gibt es die dritte Generation. Aus dem Samen heraus gibt es nur die übrigen, ein Überrest. Interessanterweise hat der Drache am Ende kein Problem mehr mit der Frau und auch nicht mit dem Samen der Frau, sondern nur noch mit den übrigen. Ja, denn es heißt hier, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht. Nur gegen die kämpft er noch. Die anderen sind schon auf seiner Seite. Und wie sind die gekennzeichnet? Sie halten die Gebote Gottes und sie haben das Zeugnis Jesu. Alle Gebote Gottes. Oder waren das 9 oder waren das 10? Ja, manchmal, wenn ich im Flugzeug sitze und mich unterhalte, dann spreche ich gerne von den 9 Geboten. Sie wissen ja, wie es in den 9 Geboten heißt. Nicht? Wenn ich merke, dass jemand Christ ist, bekennender Christ, nicht? Und ich versuche auch nach den 9 Geboten zu leben. Und irgendwann sagt dann mein Gesprächspartner völlig irritiert, warum reden Sie mir von 9 Geboten? Das sind doch 10 Gebote. Ich sage, nein, sind die alle noch gültig? Doch! Und dann gehen wir sie durch. Ja, und dann sind wir beim 4. Gebot, also dem 4. Gebot der Bibel, 3. Gebot des Katechismus, der Sabbat. Ist das auch noch gültig? Können wir den päpstlichen Sonntag halten und dennoch sagen, wir halten die Gebote Gottes? Können wir nicht. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus, heißt es an anderer Stelle. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte zu den Übrigen gehören, die Gottes Gebote halten und die den Glauben Jesu haben. Wer von Ihnen möchte das auch? Darf ich mal Ihre Hände sehen? Ich danke Ihnen. Amen.